NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Charlotte Voss. Das sind einige unserer Themen. Brachialer Kurswechsel bei ThyssenKrupp. Keine Fusion, keine Konzernaufteilung. Verschärfter Handelskrieg zwischen Washington und Peking. Höhere Zölle für chinesische Importprodukte. Dicke Luft zwischen Taxlern und Uber-Fahrern. Suche nach Kompromiss. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Und schwere Vorwürfe von Journalist Deniz Yücel, Schläge und Tritte in türkischer Haft. Rolle rückwärts bei ThyssenKrupp. Heute Morgen um kurz nach 9 Uhr kam die Nachricht, dass der unter Druck geratene Vorstandschef Kerkhoff das seit Jahren verfolgte Stahl-Joint Venture mit Tata Steel zu den Akten legt. Und nicht nur das, auch die von ihm erst im Herbst vorgeschlagene Konzernaufspaltung ist schon wieder Geschichte. Jörg Marksteiner beim WDR in Essen, Sie verfolgen die Konzerngeschichte, das Agieren. Wieso nun dieser Paukenschlag?
Ja, am Ende war es wohl ein Telefonat zwischen der EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager und dem ThyssenKrupp-Chef Guido Kerkhoff. Und da wurde dem ThyssenKrupp-Chef sehr deutlich gesagt, die zweitgrößten europäischen Stahlriesen, den ihr da basteln wollt, der wird so von der EU-Kommission nicht genehmigt. Da gibt es starke Bedenken. Und das hat bei ThyssenKrupp offenbar dazu geführt, die komplette Strategie, die Arbeit von Jahren über den Haufen zu werfen und eine radikale Kehrtwende zu vollziehen.
Sie haben ja gesagt, das kam für den Konzern recht überraschend. Es gibt aber auch Berichte, dass innerhalb der EU schon länger gemutmaßt worden sein soll, dass diese Fusion nicht durchgehen könnte.
Ja, zumindest nicht ohne Auflagen. Ich glaube, das ist aber auch allen Beteiligten klar gewesen. In einigen Bereichen hätte ThyssenKrupp Tata Steel 20-30% Marktanteil bekommen. Und dann wird immer verhandelt, was verkauft man an Wettbewerber. Und überraschend war dann doch wohl die relativ harte Haltung der EU-Kommission, dass sie nicht akzeptiert hat, was die Firmen angeboten haben. ThyssenKrupp-Chef Guido Kerkhoff äußerte sich heute so dazu.
Es ist schon ein Rückschlag, wenn man so lange gearbeitet hat und die Konsolidierung im Stahl ist nach wie vor sinnvoll und wäre richtig. Deswegen haben wir so lange gekämpft und waren beide, ThyssenKrupp und Tata, davon überzeugt und sind es heute noch, dass eine Kombination eine bessere Basis im Stahl gegeben hätte. Aber man muss die Realitäten nehmen, wie sie sind und dann sehen, was kann man daraus gestalten.
Und seine Antwort war eben lieber kein Joint Venture als ein schlechtes Joint Venture. Ja, und hat jetzt sozusagen den Reset-Knopf gedrückt.
Wenn er den Reset-Knopf drückt, hat er den aber auch gleich so gedrückt, dass mit der Fusion jetzt auch die Aufspaltung des Konzerns, die eigentlich angedacht worden war, ad acta gelegt worden ist. Warum das denn?
Ja, die Fusion ist da nur ein Teil, nur ein Grund. Eigentlich hatte ThyssenKrupp vor, in diese neue Gemeinschaftsfirma auch 4 Milliarden Euro an Pensionslasten und Schulden reinzuschieben, aus der eigenen Bilanz rauszubekommen. Das geht natürlich nicht mehr, wenn die EU das untersagt. Das heißt, die eigene Bilanz war schon mal geschwächt. Dazu muss man sagen, gab es an dieser zusätzlich geplanten Aufspaltung ohnehin relativ starke Kritik. Es war klar, das würde etwa Kosten, unter anderem durch Steuerzahlungen, von 1 Milliarde Euro auslösen. Und wenn das ganze Unternehmen nur 7 Milliarden Euro an der Börse wert ist, dann macht das Anleger durchaus nervös. Die Aktie auf einem 15-Jahrestief in dieser Woche. Und dazu kommt auch noch, das Geschäft mittlerweile in den Bereichen, die dann weiter Geld verdienen sollten, läuft relativ schlecht. Und heute auch noch fast untergegangen in diesem Meldungswust ist, dass ThyssenKrupp gerade im Stahlbereich auch noch eine Kartellstrafe erwartet von mindestens 100 Millionen Euro.
Das sind drei Punkte, warum man die bisherigen Pläne offenbar wieder in die Schublade packt. Aber wie will denn der Konzern jetzt weitermachen?
Ja, es ist im Grunde eine komplette Neuausrichtung. Alles ist erstmal auf Null und was er andeutet, ist ein starkes Durchgreifen und die eigentlich bisher als ja heilig geltende Aufzugsparte, wirklich ein Gewinnbringer, eine Perle des Konzerns, die galt bisher mehr oder weniger als unantastbar, die soll jetzt stattdessen an die Börse gebracht werden und die schwachen Finanzzahlen des Konzerns aufhübschen und stärken. Und gleichzeitig wird eben bei den Kosten sehr hart durchgegriffen. 6.000 Stellen sollen wegfallen.
Wie hat die Belegschaft diese Nachrichten aufgenommen?
Das ist ganz, ganz große Unsicherheit jetzt und richtig bitter ist das für die 27.000 Stahlarbeiter. Am Anfang waren die gegen die Fusion, haben sich dann damit aber arrangiert, weil ihnen langjährige Job- und Standortgarantien geboten wurden. Das ist jetzt weg. Stattdessen kommt eben ein großer Stellenabbau. Von den 6.000 Stellen insgesamt werden 4.000 in Deutschland wegfallen und 2.000 alleine im Stahl. Man versucht das jetzt wohl ohne betriebsbedingte Kündigungen hinzubekommen. So eine Grundlageneinigung soll bis zur Aufsichtsratssitzung am 21. Mai dann vereinbart sein.
Positiv reagiert haben auf alle Fälle schon mal die Börsen. Wie schätzen Sie denn diese Entscheidung ein? Sie beobachten ThyssenKrupp für uns ja schon ganz lange. Was halten Sie von diesem Kurs?
Also das ist wirklich eine komplette Rolle rückwärts. Man muss sagen, die Strategie des Unternehmens ist, würde ich jetzt sagen, gescheitert. Und alles das, was man jetzt vorhat, entspricht ziemlich genau dem, was Finanzinvestoren schon länger fordern, was aber Belegschaft und andere bisher zurückgewiesen haben als zu radikal. Mein Eindruck ist, ThyssenKrupp gibt jetzt aus der Not heraus dem Druck der Finanzinvestoren sehr stark nach.
Soweit Jörg Marksteiner, also Strategie gescheitert. Wie reagiert die EU-Kommission also auf diese No-Deal-Nachricht aus Essen? Dazu mehr von Ralf Siener.
Eine absurde Situation. Während ThyssenKrupp und Tata Steel über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt gaben, dass sie die Untersagung des geplanten Stahl-Joint-Ventures durch die Europäische Kommission erwarten und die Stahlfusion aus Konzernsicht damit vom Tisch sei, tat ein Sprecher der EU-Wettbewerbskommission in Brüssel so, als werde diese Fusion weiterhin ergebnisoffen geprüft. Momentan geht die Untersuchung weiter und der späteste Termin, an dem die Kommission ihre Entscheidung bekannt gibt, ist der 17. Juni, betonte der Sprecher von Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager wörtlich. Die Wettbewerbskommission habe also noch über einen Monat lang Zeit, ihre Position zu der Fusion zu veröffentlichen. Doch seit Wochen ist in Brüssel klar, dass Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager von dem neuen Stahlverbund nichts hält, der mit einem Umsatz von rund 17 Milliarden Euro und mit über 48.000 Beschäftigten zum zweitgrößten Stahlkonzern in der EU geworden wäre. Mit einem derart harten Kommissionswiderstand hatten die beiden Stahlgiganten nicht gerechnet, als sie Anfang Juli vergangenen Jahres nur wenige hundert Meter von Margrethe Vestagers Büro entfernt ihre Hochzeit bekannt gaben in der altehrwürdigen Solvay-Bibliothek im Brüsseler Leopoldpark.
Ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir die gleiche Philosophie haben,
betonte damals in Brüssel Ex-ThyssenKrupp-Chef Heinrich Hiesinger mit Blick auf den Partner Tata Steel.
Dass wir eben das Joint Venture integriert führen.
Doch weder Hiesinger noch Tata-Chef Chandar Sekhar sahen bei ihrer Hochzeitspressekonferenz im Juli 2018 in Brüssel dieses Prinzip der integrierten Führung und die Fusion insgesamt durch die Juncker-Kommission gefährdet. Doch spätestens nach Vestagers Nein zur Fusion der beiden Zughersteller Siemens und Alstom glühten in den Konzernzentralen und im Kanzleramt in Berlin die Alarmleuchten. Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der immer noch gleichzeitig Beamter der EU-Kommission ist, eilte nach Brüssel, um Margrethe Vestager seine Hochachtung und seinen tiefen Respekt zu versichern, aber auch seine große Sorge, ob die buchstabengetreue Vestager-Interpretation eines aus Sicht mehrerer Mitgliedstaaten völlig veralteten EU-Wettbewerbsrechts der europäischen Industrie hilft beim globalen Überlebenskampf, vor allem beim Konkurrenzkampf mit China.
Und der Konkurrenzkampf mit China bzw. der Handel mit China sorgt auch für Ärger zwischen Washington und Peking. US-Präsident Trump hat jetzt die Welt auf eine langwierige Auseinandersetzung eingestimmt. Ungeachtet der laufenden Gespräche mit China erhöhten die USA die geltenden Sonderzölle auf Einfuhren aus China vergangene Nacht um mehr als das Doppelte. Aus Peking hieß es nahezu umgehend, es werde notwendige Gegenmaßnahmen geben. Präziser wurde man nicht. Trotz dieser Eskalation wollen aber beide Seiten noch heute ihre Verhandlungen zur Entschärfung der Krise in Washington fortsetzen. Welche Auswirkungen der Konflikt für die EU, für Deutschland haben könnte, dazu aus Brüssel Alexander Göbel.
Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire ist eigentlich ein ruhiger, besonnener Politiker. Seine Worte wählt er mit Bedacht. Umso bedeutsamer deshalb, wenn einer wie er von Krieg spricht, so wie im Fernsehsender CNews.
Il n'y a pas de menace plus importante sur la croissance mondiale.
Für das weltweite Wirtschaftswachstum, für unser aller Lebensstandard, gibt es keine größere Gefahr als den Handelskrieg zwischen China und den Vereinigten Staaten.
Qu'une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.
Seit Juli 2018 überziehen sich die beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt gegenseitig mit Zöllen. US-Präsident Donald Trump stört sich unter anderem am massiven Defizit seines Landes im Handel mit China, wirft im Reich der Mitte unfaire Handelspraktiken, Beschränkungen für ausländische Unternehmen und den Diebstahl geistigen Eigentums vor. Schon jetzt bremst der Streit die Weltkonjunktur. Doch nun wollen die USA ihre Strafzölle auf Waren aus China im Wert von 200 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln. Betroffen ist damit die Hälfte aller chinesischen Exporte in die USA. Experten befürchten eine Kettenreaktion und einen Rückgang des gesamten Welthandels.
That is not in anybody's interest. There are only losers in that.
Niemand könne daran Interesse haben, warnt EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström. Es werde nur Verlierer geben. Sollte sich der Konflikt weiter zuspitzen, könnte das im ersten Schritt Chinas Wachstum bremsen. Und das wiederum würde im zweiten Schritt Europas Wirtschaft hart treffen, erklärt Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire. Höhere Zölle bedeuten letztlich weniger Waren, die um die Welt gehen. Französische und andere europäische Güter werden weniger gut verkauft. Und am Ende wird all das Arbeitsplätze kosten, in Frankreich und in ganz Europa.
Die guerre commerciale détruira des emplois.
Wenn China jetzt Vergeltungszölle gegen die USA erhebt, dann hat das Folgen. Auch für deutsche Autobauer wie BMW und Mercedes, die in den USA produzieren und von dort nach China liefern. Jedes fünfte Auto, das BMW in China verkauft, wird in den USA gebaut und nicht in Deutschland. Und noch eine Befürchtung gibt es in Brüssel. China könnte den US-Amerikanern anbieten, mehr in den Vereinigten Staaten zu kaufen als in der EU, um Trump zu besänftigen. Das könnte zum Beispiel Airbus-Flugzeuge betreffen und auch Maschinen made in Germany. Die Maschinenbaubranche ist nach eigenen Angaben übrigens der größte Arbeitgeber in Deutschland. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker warnt, Europa könne im Handelsstreit zwischen den USA und China zwischen die Fronten geraten.
Wir brauchen eine wehrhafte europäische Wirtschaftspolitik und die werden wir auch zur Anwendung bringen.
Der scheidende Kommissionspräsident weiß, ungünstiger könnte die neue Eskalation zwischen den USA und China nicht sein. Denn die EU hat schon ihren eigenen Handelsstreit mit den USA. Donald Trump droht eben nicht nur China, sondern auch der Europäischen Union mit neuen Strafzöllen. Autos aus der EU, besonders aus Deutschland, betrachtet Trump als Bedrohung der nationalen Sicherheit.
Wie wir uns heute morgen und in ferner Zukunft von A nach B bewegen, ist eine der aktuellen großen und spannenden Fragen. Vor allem in größeren Städten werden diverse Angebote zum Carsharing, aber auch zu Fahrdiensten derzeit getestet, um einige Namen zu nennen, Moja oder Uber. Taxifahrer sehen sich dadurch stark benachteiligt, klagen. Verkehrsminister Scheuer, der sich gerne mit einem dieser hippen Angebote zeigt, muss nun vermitteln, sozusagen zwischen altem und neuem Gefährt, alter, neuer Welt. Seit heute gibt es eine Findungskommission dazu aus Berlin, Julia Barth.
Vom Verkehrsminister selber gibt es nach dem gut einstündigen Treffen nur Schriftliches. Er will mit der Kommission einen breiten Konsens herstellen und teilt mit, dass nun ein konstruktiver Arbeitsprozess gestartet wurde, um zügig Ergebnisse für eine gute und moderne Personenbeförderung zu erzielen. Dass in dem Bereich Reformbedarf besteht, zumindest darin waren sich die Mitglieder der Findungskommission jetzt schon einig.
Es war heute wirklich sehr wohltuend, weil sich alle einig waren, wir müssen was tun.
Freut sich deshalb auch die CSU-Politikerin Daniela Ludwig. Sie wehrt sich gegen den Eindruck, dass ihr Parteikollege Andreas Scheuer mit seinen Eckpunkten Fahrdienstleister wie Uber bevorzugen wolle und dem Taxigewerbe damit die Existenzgrundlage entziehe. Für ihre Fraktion, so Ludwig, sei klar:
Wir wollen keinen Aussperren vom Markt, sondern wir wollen gleiche Rechte und gleiche Pflichten für alle, die sich am Markt beteiligen wollen. Wir wollen aber auch sozusagen Entwicklungen, die sich ohnehin schon ergeben haben, nicht mehr zurückdrehen.
Das will auch die SPD nicht. Sie hat sich mit der Union bereits im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, das Personenbeförderungsgesetz zu modernisieren und ans digitale Zeitalter anzupassen. Mit den Plänen des Verkehrsministers, die er selber inzwischen nur noch als Diskussionsgrundlage bezeichnet, sehen die Sozialdemokraten diese gleichen Rechte und Pflichten für alle allerdings noch nicht umgesetzt. Zum Beispiel, wenn Scheuer vorschlägt, dass Uber-Fahrer nicht mehr in ihre Garage zurück müssen, nachdem sie einen Fahrgast abgesetzt haben, sondern direkt den nächsten Kunden aufnehmen dürfen.
Deswegen sind wir zum Beispiel der Aufhebung der Rückkehrpflicht im Mietwagenbereich sehr kritisch. Und wollen das auch nicht haben und lehnen das ab.
Sagt SPD-Verkehrspolitiker Sören Barthol, der im Konzept des Verkehrsministers außerdem Antworten auf die Frage vermisst, wie man bei einer Liberalisierung des Marktes Mindestlöhne und Qualitätsstandards sichert. Er beschreibt den Auftrag der Kommission so:
Am Ende geht es doch darum, was wollen wir eigentlich erreichen? Wir wollen auf der einen Seite das Digitale positiv nutzen. Wir wollen aber eben das positiv nutzen. Das heißt, wir wollen am Ende weniger Verkehr, intelligenteren Verkehr. Wir wollen mehr Effizienz in den Städten haben. Und wir müssen uns überlegen, wie bedienen wir eigentlich den ländlichen Bereich in Deutschland? Weil auch dort hat natürlich das Digitale auch ist eine Riesenchance.
Die SPD könnte sich vorstellen, dabei im Gegenzug auch Taxifahrer von bestimmten Pflichten zu entlasten. Ähnlich sieht das Daniela Kluckert, die für die FDP im Verkehrsausschuss sitzt und ebenfalls in der Findungskommission mitdiskutiert. Sie fände es sinnvoll,
den ganzen Bereich der Taxifahrer zu liberalisieren, also ihnen mehr Freiräume zu lassen, zum Beispiel auch bei der Preisgestaltung. Und auf der anderen Seite aber natürlich zu schauen, wo sind denn unsere Sozialstandards. Keiner möchte, dass wir hier Arbeitnehmer haben, denen keinerlei Sozialstandards auf den Weg gegeben werden.
In den kommenden Monaten sollen die unterschiedlichen Positionen diskutiert und übereinander gelegt werden. Mitte September und Anfang November will sich die Findungskommission dann wieder treffen.
Taxi gegen Uber und Co. Was ist von der Findungskommission zu halten? Wir haben Sophie von der Tann aus unserem Hauptstadtstudio um ihre Meinung gebeten.
Was der Bundesverkehrsminister vorhat, klingt modern und digital, ist aber nicht sinnvoll. Scheuer will den Verkehr effizienter und klimaschonender machen. Also weniger Autos auf Deutschlands Straßen. Mit seinen Plänen wird er aber das Gegenteil erreichen, mehr Autos. Denn diese Pläne werden vor allem Fahrdienstvermittlern wie Uber nutzen. Studien zeigen schon jetzt, Uber, Lyft und Co. werden den Verkehrskollaps nicht abwenden. Sie bringen sogar noch mehr Autos auf die Straßen. Es sind nämlich vor allem Menschen, die sonst den Bus oder die Bahn genommen hätten, die auf Uber und Co. umsteigen. Die Konsequenz: noch mehr Verkehr. Und das könnte sich verschlimmern, denn Scheuer will Fahrdienstvermittler sogar noch fördern. Er will zum Beispiel die sogenannte Rückkehrpflicht für Mietwagen aufheben. Das betrifft Anbieter wie Uber oder Lyft. Bisher müssen deren Fahrzeuge nach der Fahrt immer zum Betriebssitz zurückfahren. In Zukunft sollen Fahrer auch weiter auf der Straße herumfahren dürfen, bis sie einen neuen Kunden haben. Das schafft Anreize für Fahrdienstvermittler, noch mehr Autos loszuschicken. Natürlich ärgern sich Taxifahrer jetzt. Uber und Co. haben ohnehin kaum Auflagen und jetzt soll es noch leichter für sie werden. Taxis müssen zum Beispiel so gut wie jeden mitnehmen, der daherkommt. Uber-Fahrer können sich aussuchen, wen sie wollen. Außerdem müssen sich Uber-Fahrer nicht wie Taxifahrer prüfen lassen, ob sie sich in der Stadt, durch die sie fahren, auch auskennen. Noch eine Ungerechtigkeit: Taxiunternehmen unterliegen der Tarifpflicht. Uber zahlt mies. Die Fahrer haben meistens einen Stundenlohn weit unter dem deutschen Mindestlohn. Wenn der Verkehrsminister wirklich etwas Digitales, Modernes auf den Weg bringen will, dann sollte er nicht Fahrdienstvermittler fördern, die nur noch mehr Autos auf die Straßen bringen. Eine Lösung sind On-Demand-Sammeldienste. Das bedeutet, ein Kleinbus nimmt mehrere Menschen mit, die in die gleiche Richtung fahren wollen. Dass dieses sogenannte Pooling jetzt erlaubt werden soll, ist zwar ein richtiger Schritt. Wenn der Verkehrsminister aber gleichzeitig Uber und Co. fördert, also Fahrdienste, die wieder mehr Autos auf die Straßen bringen, ist das kontraproduktiv. Wer allein in einem Auto von A nach B gebracht werden will, kann das schon längst in einem Taxi.
Sophie von der Tann kommentierte: Wenn es nach dem Willen der Umweltminister geht, soll es eine CO2-Steuer in Deutschland geben. Das haben die Minister von Bund und Ländern auf ihrer Konferenz hier in Hamburg überraschend einstimmig beschlossen. Entscheiden muss aber die Bundesregierung. Andreas Gärtner berichtet.
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut.
Auch die Umweltministerkonferenz blieb nicht von den Protesten der Schüler und Studenten der Bewegung Fridays for Future verschont. Ein paar Dutzend waren vor das Tagungshotel in Hamburg-Harburg gekommen. Hamburgs grüner Umweltsenator Jens Kerstan, Gastgeber der Konferenz, trat ihnen selbstbewusst entgegen. Denn die Konferenz sei ein Erfolg gewesen, so Kerstan in der Pressekonferenz. Zum Klimawandel habe man einstimmig Beschlüsse fassen können, zum Beispiel beim Thema CO2. Die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung reichten nicht aus, um die Bürger und die Industrie zu klimafreundlichem Verhalten zu bewegen.
Insofern ist die Umweltministerkonferenz einstimmig zu dem Ergebnis gekommen, die Bundesregierung aufzufordern, noch in dieser Legislaturperiode zu prüfen, inwieweit eine CO2-Bepreisung erfolgen kann. Ein durchaus marktwirtschaftliches Instrument, wo es nicht darum gehen soll, den Bürgerinnen und Bürgern Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern ökologisches Verhalten zu belohnen.
Ob eine CO2-Steuer oder eine CO2-Abgabe zum Ziel führt, solle die Bundesregierung jetzt prüfen. Und wie die Bürger an anderer Stelle das Geld zurückbekommen könnten. Weitere Beschlüsse zum Klimaschutz: Deutschland müsse bis 2030 klimaneutral sein, also nicht mehr CO2 ausstoßen, als hier zum Beispiel Wälder und Moore aufnehmen. Und die Bundesregierung wird aufgefordert, sich bei der Europäischen Union für das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 einzusetzen. Die Bundesumweltministerin Svenja Schulze freut sich.
Sie alle wissen, dass es in der Umweltpolitik im Moment stürmische, konfliktreiche Zeiten gibt. Und umso wichtiger wichtiger ist es, dass jeweils die Fachleute hier alle zusammenarbeiten. Und deswegen freue ich mich so hier über die Rückendeckung der Länder.
Auch beim Thema Artenvielfalt. Ein Achtel der Tierarten auf der Erde droht auszusterben, so der jüngste UN-Bericht. In Deutschland müssten besonders die Insekten geschützt werden. Die Minister wollen den Einsatz von Pestiziden deshalb beschränken, indem das Bundesumweltamt quasi ein Vetorecht bekommt.
Das bedeutet eben keine Zulassung ohne Einvernehmen des Umweltbundesamtes. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass hier alle sagen, nein, Umwelt muss da eine ganz zentrale Rolle spielen.
Eine weitere Idee der Minister, eine Kampagne solle die Bürger zu mehr Insektenschutz bringen, zum Beispiel durch die Gestaltung naturnaher Vorgärten. Beim Thema Wolf gab es noch keine Beschlüsse. Eine Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz von Hamburg soll das weitere Vorgehen klären.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ein Jahr lang war Deniz Yücel im Gefängnis in der Türkei. In Istanbul wird ihm weiter der Prozess gemacht. Nun hat der Journalist erstmals in dem Strafverfahren ausgesagt in Deutschland und seine Aussagen dürften in der Türkei am Präsidentensitz besonders aufmerksam verfolgt werden. Denn Yücel erhebt schwere Vorwürfe, über die er bislang geschwiegen hatte. Stefan Oschwart berichtet.
Landeskriminalamt Berlin, auch Sitz der Bereitschaftsrichter. Hier findet die Anhörung von Deniz Yücel statt. Der frühere Türkei-Korrespondent der Tageszeitung Die Welt soll Stellung nehmen zu den Vorwürfen aus der Türkei gegen ihn. Terrorpropaganda, Aufstachelung zu Hass und Feindschaft, sagen will Yücel öffentlich nichts.
Ich sage alles schriftlich.
Yücel zeigt auf einer rosa Mappe. Darin ist seine Verteidigungsschrift, die er einem deutschen Ermittlungsrichter in dem Gebäude vorlegen will. Gekommen ist Yücel mit seiner Frau, seinem Anwalt, weiteren Unterstützern. Noch eine Kussszene für die Fotografen. Dann ist er weg. Keine Interviews. Sein Arbeitgeber bekommt die Geschichte exklusiv.
Also die Welt wird das veröffentlichen.
Kurze Zeit später veröffentlicht die Welt online, was zwischen den Aktendeckeln ist. Ein Foltervorwurf. 6 Vollzugsbeamte im Hochsicherheitsgefängnis Silivri bei Istanbul hätten ihn 2017 3 Tage lang geschlagen, getreten, erniedrigt und bedroht, so Yücel. Die Rede ist von 9 Monaten Isolationshaft, nicht weitergeleiteten Briefen, kaum Ausgang. Yücel macht den türkischen Präsidenten Erdogan selbst für seine Haftbedingungen verantwortlich. Das Dokument schildert die Hetzkampagne gegen ihn, das Vorspiel seiner Verhaftung und die Umstände seiner Entlassung. Einen Deal habe es dabei nicht gegeben, betont er, die Türkei sei aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen gewesen, Spannungen abzubauen. Deshalb seine Freilassung nach gut einem Jahr Haft. Yücel durfte im letzten Jahr ausreisen, der Prozess gegen ihn geht aber weiter, ihm drohen bis zu 18 Jahren Haft. Die Anklage habe aber lediglich Telefonverbindungslisten aus den Jahren 2014 bis 2017 vorgelegt, so Yücel. Die dokumentierten nur seine journalistischen Quellen. Nicht Regierungsorganisationen, Kollegen, Abgeordnete und deren Berater.
Die Zeit drängt, die Grundsteuer muss auf neue Füße gestellt werden bis Ende des Jahres. In der unendlichen Geschichte hat sich Bundesfinanzminister Scholz mit Verfassungsexperten sowie mehreren Länderministern sowie Vertretern der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zusammengesetzt, um mögliche Kompromisse auszuloten. Alfred Schmidt.
Es bleibt kompliziert. Die Beteiligten des heutigen Treffens konnten sich noch nicht auf einen Kompromiss einigen. Und so bleibt die Frage weiter offen, auf welche Weise die Grundsteuer bis Jahresende reformiert werden soll. Die SPD-geführten Länder wurden vertreten von Doris Ahnen, Finanzministerin von Rheinland-Pfalz. Für die unionsgeführten Länder war Thomas Schäfer aus Hessen und für Bayern der zuständige Minister Albert Füracker dabei. Bayern will bei der Grundsteuerreform eine eigene Regelung. Diskutiert wurde unter anderem eine mögliche Öffnungsklausel im neuen Gesetz. Die würde es den verschiedenen Ländern ermöglichen, jeweils eigene Regelungen zu treffen. Unklar ist aber, ob dafür das Grundgesetz geändert werden müsste. Doris Ahnen, SPD, gab sich im Anschluss an die Beratungen zumindest vorsichtig optimistisch.
Wir hatten heute ein fachliches Gespräch, vor allen Dingen mit Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtlern unter diesen Gesichtspunkten. Das muss man jetzt natürlich noch mal ein Stück weit sich setzen lassen. Letztlich muss eine politische Entscheidung getroffen werden. Und das heißt, wir brauchen einen Gesetzentwurf der Bundesregierung und die Zeit drängt. Denn das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar gesagt, bis zum 31.12. dieses Jahres muss ein Gesetz beschlossen sein. Und es geht um 14 Milliarden Euro bundesweit. Das ist eine erhebliche Einnahmequelle für die Kommunen. Wir wollen nicht mehr Aufkommen generieren, aber es gilt, dieses Aufkommen zu sichern.
Bundesfinanzminister Scholz, SPD, hat ein Grundsteuermodell vorgeschlagen, das Bodenpreise und Mieten einbezieht und nennt es Wertmodell. Dagegen wollen CDU und CSU ein Flächenmodell, das allein die Grundstücksgröße berücksichtigt.
4 Flüchtlinge haben das bayerische Amberg Ende vergangenen Jahres in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Was war passiert? Die jungen Männer hatten wahllos Passanten attackiert. Jetzt liegen die Urteile gegen sie vor. Sebastian Grosser hat die Einzelheiten.
3 der 4 angeklagten Asylbewerber erhalten Bewährungsstrafen zwischen 6 Monaten und 1 Jahr und 1 Monat. Sie bleiben damit auf freiem Fuß. Der 4. Angeklagte, der Haupttäter, muss für 2 Jahre und 7 Monate ins Gefängnis. Mit dem Urteil folgt der vorsitzende Jugendrichter weitestgehend einer vorausgegangenen Verständigung zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Die ausgehandelte Bedingung? Die 4 jungen Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren sollten die Taten einräumen. Sie haben auch gestanden und sich bei den 15 Menschen entschuldigt, die sie Ende Dezember letzten Jahres bei einer Prügeltour durch Amberg mit Schlägen und Fußtritten teils gefährlich verletzt hatten. Vor Gericht gaben sie an, dabei unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden zu haben. Die Staatsanwaltschaft sieht in den Taten daher ein jugendtypisches Verhalten, das durch eine Gruppendynamik zu den Gewaltexzessen führte. Die Taten hätten nichts mit der Herkunft der 3 Afghanen und eines Iraners zu tun. Der Vorfall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt und eine Debatte über eine konsequentere Abschiebung von Straftätern ausgelöst. Heute hat sich das Urteil allerdings kurz verzögert, weil die Polizei vergessen hat, einen der Angeklagten aus der Justizvollzugsanstalt abzuholen.
Die katholische Kirche hat einen langen Weg der Aufarbeitung vor sich. Das wissen die Bischöfe, wie sie vor einigen Wochen auf ihrer Konferenz klargestellt haben. Nun machen aber auch die Laien Druck und fordern ihre Kirchenleitungen auf, Konsequenzen aus den zahlreichen Fällen von sexuellem Missbrauch zu ziehen. Es war das Thema des Zentralkomitees der deutschen Katholiken auf der Vollversammlung in Mainz, berichtet Ulrich Pick.
Es war eine lange und auch eine leidenschaftliche Diskussion, die in Mainz geführt wurde. Am Ende stimmte die große Mehrheit der katholischen Laienvertreter dafür, sich gemeinsam mit den Bischöfen auf den Weg zu machen, ihre Kirche aus der jetzigen Krise zu führen. Dieser Weg aber, so unterstrich Thomas Sternberg, der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, müsse auf Augenhöhe gegangen werden.
Auf Augenhöhe diskutieren heißt für mich, dass wir klar gleiche Stimmenergebnisse haben, gleiche Einladung, gleiche Durchführung und dass wir das wirklich partizipativ angehen.
Damit wird von nun an umgesetzt, was die Bischöfe bei ihrer Vollversammlung Anfang März einen synodalen Weg bezeichnet haben. Gemeint ist ein ergebnisoffener Prozess des gegenseitigen Austausches unter Einbeziehung möglichst vieler Katholiken. Die Schwierigkeit aber dürfte dabei sein, den Begriff synodaler Weg für die Zukunft mit konkreten und vor allem verbindlichen Inhalten zu füllen. Wichtig war den Teilnehmern des Mainzer Treffens hierbei vor allem, dass die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals nicht von innerkirchlichen Reformen zu trennen ist. Entsprechend plädiert Claudia Lücking-Michel, die Vizepräsidentin des ZDKs, für ein selbstbewusstes Auftreten gegenüber den Bischöfen.
Wenn der Präsident sagt, wir beteiligen uns auf Augenhöhe, dann kann es nicht sein, dass die eine Seite Themen vorgibt und die andere keine Themen setzen kann. Dann kann es nicht sein, dass die eine Seite alleine einlädt und die andere nicht an der Gestaltung des Prozesses beteiligt ist.
Ob dieser Schritt ausreicht, den bis tief in die Kernkirchengemeinden hineinreichenden Vertrauensverlust zu stoppen, wird sich zeigen müssen. Als Zeithorizont für erste tragfähige Ergebnisse auf dem synodalen Weg haben sich die katholischen Laien etwa 2 Jahre gegeben.
Hamburg hat heute gleich 2 sehr bedeutende Geburtstagskinder. Der Hafen feiert seinen 830. und die Universität etwas jünger ihren 100. Prominente Gäste waren unter anderem Astronaut Alexander Gerst und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Beide haben in Hamburg studiert. Susanne Röse berichtet.
Schäubles Festrede zum Universitätsjubiläum war ein Plädoyer für die Universitäten. Sie seien Orte, an denen man lernen könne, sich Meinungen zu bilden und andere Meinungen auszuhalten. Forschung werde immer wichtiger. Die Gesellschaft erwarte von der Universität praktische Lösungsansätze für die Fragen der Zukunft. Dafür aber müssen Universitäten ausreichend finanziell ausgestattet werden, sagte er. Schäuble ist ehemaliger Student der Universität Hamburg, ebenso wie Alexander Gerst, der Stargast der Feier. Der Kommandant der internationalen Raumstation ISS hatte ein Geschenk im Gepäck, die Flagge der Universität, die er bei seiner letzten Mission im All dabei hatte. Er wünschte sich, dass sie viele Studierende dazu ermutige, ihren Weg zu gehen und ihre Träume zu verwirklichen. Gerst hatte vor 10 Jahren in den Geowissenschaften an der Universität Hamburg seine Doktorarbeit geschrieben.
Und damit endet das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Sie können die Sendung auch als Podcast herunterladen und zwar wie immer auf unseren Internetseiten ndr.de/info und wdr5.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen und friedlichen Abend. Tschüss, sagt Charlotte Voss.
NDR Info.